des Lebens, Teil 1. Der Zylinder. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Zylinder, hochfeiner Zylinder aus dem ehrwürdigen Spiel Monopoly, Jahrgang 1935. Der Zylinder, wie mich so mancher ehrfurchtsvoll nennt. Nach mir wird stets als erstes gegriffen. Ich sage das nicht ohne Stolz, denn seien wir ehrlich, neben mir wirkt der Fingerhut und der Schuh doch reichlich, naja, nennen wir es bodenständig. Und der Rennwagen, ach, es sind die ewig Kindgebliebenen, die nach ihm greifen. In meinen beinahe 90 Jahren habe ich sie alle gesehen. Die Ehrgeizigen mit ihren brennenden Augen, die Machthungrigen mit ihren zitternden Händen, die, die über Leichen gehen, ohne mit der Wimper zu zucken, und, ach, meine besonderen Lieblinge, die Selbstgerechten mit ihrem scheinheiligen Lächeln. Ich liebe sie geradezu. Sie sind so wunderbar, so unterhaltsam. Sie greifen nach mir mit dieser ganz speziellen Mischung aus Ehrfurcht und Entschlossenheit, als würden sie ahnen, was ich für sie bereithalte. »Der Zylinder bringt Glück«, flüstern sie, während ihre Finger über mein poliertes Metall gleiten. »Wenn die wüssten!« »Aber lassen Sie mich von meiner eigentlichen Berufung erzählen.« »Sehen Sie, offiziell bin ich nur eine simple Spielfigur. Inoffiziell, ja, sagen wir, ich habe einen gewissen Einfluss auf die Dynamik des Spiels.« Also nicht auf die Würfel, natürlich nicht, das wäre ja Betrug. Nein, mein besonderes Talent liegt im, ja sagen wir, behutsamen Nähren der Selbstliebe. Nehmen Sie nur gestern Abend. Eine scheinbar gewöhnliche Familienrunde. Vater, Mutter, zwei Kinder beim harmonischen Spieleabend. Der Vater greift nach mir, seine Augen glänzen bereits, als er verkündet, »Der Zylinder passt zu mir, ich habe heute nämlich Großes vor.« »Ha«, denke ich, und kann ein Lächeln nicht verkneifen, ich auch. Seine Tochter Sarah verdreht die Augen, »Papa, das ist nur ein Spiel.« »Nur ein Spiel.« »Wie oft höre ich diesen Satz?« Dabei ist es niemals nur ein Spiel. Es ist eine Gelegenheit, eine Chance, eine, ja sagen wir, Einladung, sich selbst zur Hauptfigur zu machen. Der Vater gewinnt an diesem Abend. Und wie er gewinnt. Seine Hotels verschlingen ein Grundstück nach dem anderen wie hungrige Raubtiere auf der Jagd. Als seine Frau schließlich vorschlägt, der kleinen Sarah etwas Spielgeld zu leihen, das Mädchen steht zitternd vor dem Bankrott, da lehnt er sich mit dem Selbstbewusstsein eines Eroberers zurück. »Jeder ist seines Glückes Schmied«, sagt er mit diesem neuen selbstgefälligen Lächeln. »Das muss sie früh genug lernen.« Klink, ein perfekter Moment. Seine Worte hallen noch nach, als ich später elegant und mit einem süffisanten Lächeln in meine Schachtel zurückgleite. Die kleine Sarah wird diese Nacht weinend einschlafen und ihr Vater, er wird zum ersten Mal von größeren Spielen träumen. Sehen Sie, manchmal braucht es erstaunlich wenig, um die feinen Risse in einer Seele zu erweitern. Ein Moment des Triumphs hier, ein Hauch von Macht dort, und schon wird das Herz enger und enger, bis... Aber ich will nicht vorgreifen. Genug von dieser kleinen Kostprobe. Lassen Sie mich Ihnen von einigen meiner, ja, bemerkenswertesten Klienten erzählen. Sie werden staunen, was ein unscheinbarer Zylinder so alles bewirken kann. Vom Spieler zum Gespielten. Ach, Thomas Müller. Einer meiner liebsten Erinnerungen. Jahrgang 1927, aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen. Ich lernte ihn 1962 kennen, als seine Tante ihm zum 35. Geburtstag ein Monopoly-Spiel schenkte. »Damit du dich von der Arbeit entspannen kannst«, sagte sie mit dieser rührenden Naivität. Entspannung. Als ob Thomas jemals verstanden hätte, was das Wort bedeutet. Er war damals ein kleiner Angestellter in einer Versicherung, einer dieser hungrigen Typen, rastlos, verbissen, der perfekte Kandidat für meine, nun ja, nennen wir es meine Führung. Gleich in der ersten Runde griff er nach mir. Seine Finger zitterten leicht, als er mich auf das Startfeld setzte. Dieses Zittern, ach, wie gut ich das kenne. Es ist die erste Andeutung von Potenzial. »Der Zylinder«, sagt er andächtig, »steht für Klasse.« Seine Frau Martha lächelt nachsichtig. Die gute Martha, sie ahnt nicht, dass ihr Mann in diesem Moment einen Pakt schließt. Oh nein, nicht mit mir natürlich, ich bin ja nur eine harmlose Spielfigur. Nein, er schließt ihn mit seinem Ego, seinem Stolz, seiner wachsenden Selbstliebe. In den folgenden Monaten entwickelt sich ein reizvolles Ritual. Thomas kommt von der Arbeit nach Hause, schlingt hastig sein Abendessen hinunter und setzt sich dann an den Spieltisch. »Nur eine Runde«, sagt er immer und hat dabei dieses überzeugende Lächeln im Gesicht. Aus einer werden zwei, aus zwei in drei. Martha geht irgendwann schlafen, Thomas bleibt. Mit sich selbst, mit mir, mit seinem wachsenden Hunger. Er gewinnt. Immer öfter. Seine Strategie wird schärfer, sein Blick kälter. »Man muss an sich glauben«, erklärt er seinem kleinen Sohn Frank mit dieser neuen metallischen Stimme. »Nur wer sich selbst vertraut, kommt nach oben.« Der kleine Frank nickt ernst. Er ist 7 und versteht noch nicht, dass sein Vater längst nicht mehr über Monopoly spricht. Aber ich verstehe. 1965 kündigt Thomas seinen Job. »Ich mache mich selbstständig«, verkündet er beim Abendessen, während seine Finger unbewusst über meine polierte Oberfläche gleiten. Martha wird blass. »Aber was ist mit der Gemeinde?«, flüstert sie. »Mit deinem Dienst in der Suppenküche?« Dieser Moment. Thomas' Mundwinkel zucken nach oben. Eine langsame, geschmeidige Bewegung, dieses neue Lächeln, ich kenne es so gut, nicht mehr das warme Strahlen von früher, nein, kalt und selbstzufrieden wie ein satter Kater, der gerade einen Singvogel verschlungen hat. Martha erstarrt. In ihren Augen sehe ich diese besondere Art von Entsetzen, wenn man plötzlich einen Fremden im Gesicht des Mannes entdeckt, den man zu kennen glaubte. Sie sieht die Verwandlung, die Kälte, den Hunger. Zum ersten Mal sieht sie es wirklich. Und ich? Ich sehe, wie sich ihre Finger unbewusst um das kleine Holzkreuz an ihrer Kette schließen. Die nächsten Jahre sind, nun nennen wir es, spektakulär. Thomas entwickelt ein geradezu übernatürliches Gespür für unterbewertete Immobilien. Er kauft, verkauft, kauft mehr, seine Geschäfte werden größer, sein Herz wird kleiner. Das Monopoly-Spiel verstaubt in der Ecke, er braucht es nicht mehr, das echte Spiel hat längst begonnen. 1975 zieht die Familie in eine Villa. Martha weint beim Einzug, nicht vor Freude, oh nein. »Du hast dich so verändert«, flüstert sie mit dieser rührenden Verzweiflung in der Stimme. »Früher haben wir zusammen in der Bibel gelesen.« »Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun«, unterbricht er sie barsch. Seine Schritte hallen durch den Marmorflur, als er in seinem Arbeitszimmer verschwindet. Dort steht ein Tresor, ein massiver Safe aus deutschem Stahl. Das Monopoly-Spiel und ich kommen hinein. Zur Erinnerung, sagt er, während das schwere Schloss einrastet. Zur Erinnerung. Als ob er sich je erinnern würde, wie alles begann. Bei einer harmlosen Runde Monopoly mit einer unscheinbaren Spielfigur, die aussah wie ein Zylinder und flüsterte wie eine Schlange. Mehr, mehr, mehr. Die Jahre vergehen. Frank geht studieren, Wirtschaft natürlich. Martha geht in die Kirche, häufiger denn je. Und Thomas? Thomas geht in sich, immer tiefer, bis ihm nichts mehr übrig ist als ein Spiegelbild seiner selbst. 1982 findet man ihn tot an seinem Schreibtisch. Herzinfarkt, sagen die Ärzte mit wichtiger Miene. Überarbeitung, murmeln die Geschäftsfreunde beim teuren Leichenschmaus. Einsamkeit, flüstert Martha in der leeren Kirche. Ein Herz, das zu voll war von sich selbst, um noch für etwas anderes Platz zu haben. Ist das nicht poetisch? Klonk. So leise, elegant glitt ich zurück in die Schachtel. Mission erfüllt, könnte man sagen. Wobei, nein, das verrate ich später. Erst möchte ich noch von einer besonderen Dame erzählen, und das kommt im nächsten Teil. Hab einen gesegneten Tag von Jörg, spielt nicht gern Monopoly Peters und Thorsten, ich weiß gar nicht, wie das geht, Wader.